Mein Titel lautet Gegen die Welt. Wir alle haben Freunde. Aber was für Freunde sind das? Würden wir unser Leben für unsere Freunde geben? Würden wir sie verteidigen oder für sie eintreten, wenn sie zu Unrecht beschuldigt würden? Werden wir als gute Menschen und gute Freunde angesehen? Sind wir gute Vorbilder? Wird Schlechtes über uns gesagt? Oder besser noch, Dinge, die einfach nicht wahr sind? Und wenn das passiert, wie reagieren wir auf so etwas? Ich bin mir sicher, dass wir das alle schon einmal erlebt haben. Allein unsere Überzeugungen sind Grund und Munition für andere, schlecht über uns zu reden. Und was sagt die Bibel dazu in Matthäus 10, 22? Oder brauchen Sie nicht hinzugehen? Aber Markus 13, 13 Parallelstelle. Markus 13, Vers 13. Und wir werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Wir werden um seines Namens willen von allen gehasst werden. Sogar von unseren engen Freunden und unserer Familie, wie es im vorherigen Vers 12 heißt. Und es wird ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Es gab einen Mann, der sehr populär war, von vielen geliebt und anfangs folgten ihm viele nach. Aber dann wurde er beschuldigt. Ein Trunkenbold und ein Gotteslästerer sowie dämonisch besessen zu sein. Er wurde des Hochverrats, der Sabbatenheilungen und des Betruges beschuldigt. Und man warf ihm vor, ein Freund der Sünde zu sein. Ist das die Art von Person, mit der wir gerne in Verbindung gebracht würden? Doch dieser Mensch, dem all das vorgeworfen wurde, war vollkommen und sündlos. Es wurde alles Mögliche über ihn gesagt, aber entsprachen diese Dinge auch der Wahrheit? Er wurde beschuldigt, ein Freund von Zöllnern und Sündern zu sein. Schuld durch Verbindung bezieht sich auf die Vorstellung, dass jemand eines Verbrechens schuldig gesprochen werden kann, allein weil er mit jemandem verkehrt, der dieses Verbrechen begangen hat. Lesen wir Matthäus 9, Verse 10 bis 13. Matthäus 9, angefangen Vers 10. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Vers 11. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Vers 13. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Hosea 6, 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechten zu rufen, sondern Sünde. Und auch in Römer 12, Verse 1 und 2. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2, und stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, und dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Oder, besser gesagt, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, aus der neuen Lutherbibel 2009. Und dann lesen wir auch Matthäus 11, Verse 16 bis 19. Matthäus 11, Vers 16. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu. Vers 17. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Vers 18. Denn Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Vers 19. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und sie sagen, sehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Ihm wurde auch vorgeworfen, ein Trunkenbold zu sein. Im Gegensatz zu Selbstdisziplin von Johannes in Bezug auf seine Ernährung und seine Verzicht auf Alkohol. An dieser Stelle weist Jesus auf die geistliche Unreife derer hin, die sich für die Gerechten und Geistlichen hielten. Sie gründeten ihre Stellung auf die akribische Befolgung des rituellen Gesetzes auf ihr äußeres Erscheinungsbild, anstatt auf ein wahres Verständnis von Gottes Herz und eine Beziehung zu ihm. Sie kritisieren Jesus dafür, dass er Zeit mit ausgestoßenen und sozial inakzeptablen Menschen verbrachte und nannten ihn einen Freund der Sünde. Er war gekommen, um Sünde zu Reue zu rufen. Lukas 15. Lukas 15, Verse 1 bis 10. Angefangen Vers 1. Es nannten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten mürrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Vers 6. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit dir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der besser bereut hat, mehr als über 99 Gerechte, die der Reue nicht bedürfen. Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Vers 9. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über eine Sünde, der bereut hat? Die Hoffnung für alle schreibt, der zu Gott umkehrt. Die Menge schreibt hier, der sich bekehrt. Hier sehen wir Gottes Barmherzigkeit. Und Christus machte deutlich, dass er gekommen war, die Verlorene zu suchen und zu retten, wie es in Lukas 19, Vers 10 erklärt. Er war bereit, mit denen zu verkehren, die nach den Maßstäben der selbstgerechten Pharisäer nicht gut genug waren. Aber es waren diejenigen, die offen dafür waren, Christus zu hören, und sie waren Gott wichtig. Er gab ihnen die Chance, sich von ihrem sündigen Lebensstil abzuwenden und rechtschaffen zu leben, wie wir zuvor in Römer 12 gelesen haben. Sie hatten noch immer eine Entscheidung zu treffen. Jesus verbrachte Zeit mit Sündern, nicht um sich ihren sündhaftigen Wegen anzuschließen, sondern um ihnen die gute Nachricht zu überbringen, dass Vergebung verfügbar war. Sie hatten noch immer eine Entscheidung zu treffen. Christus kam in die Welt, um die Sünder zu retten. 1. Timotheus 1, Vers 15. Er warnte seine wahren Jünger davor, sich seine und seine Worte in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht zu schämen, wie wir das auch in Markus 8,38 lesen. Wörtlich, in diese Generation von Sünden. Petrus fragte später: Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und der Sünde erscheinen? Das hat er in 1. Petrus 4,18 gefragt. Und eine Frau, die Christi Füße mit wohlreichendem Öl salbte, war eine bekannte Sünderin. Offenbar eine Prostituierte. Lukas Kapitel 7, Verse 37 bis 39. Lukas 7, Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Das haben wir schon gehört. Und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Vers 39, da aber, dass der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Beachten Sie, in welche Kategorie Paulus Sünde einordnete in 1. Timotheus 1, Verse 8 bis 11. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand Recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ruchlosen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Er bezeichnete sich auch als Erste der Sünde, 1. Timotheus 1, 15, da er die Kirche Gottes verfolgt hatte. Und Petrus fügt hinzu, dass selbstbekehrte Israeliten die vergangene Zeit des Lebens nach heidnischem Willen, der Sünde, zugebracht haben. als wir in Ausschweifungen, Leidenschaften, Trunkenheit, Völlerei, Saufgelagen und gräulichem Gottesdienst leben. 1. Petrus 4,3. Die Andeutung ist, dass Jesus, als er als Sünde bezeichnet wurde, beschuldigt wurde, ein Perverser und Bastard zu sein, der durch Hurerei geboren wurde. Können wir auch in Johannes 8, Vers 41 lesen. Auch beeinflusst und besessen von Satan, den Teufel, und seinen Dämonen. Viele Bibelstellen, Johannes, Kapitel 7, Vers 20, Kapitel 8, Vers 48, Vers 52 und Kapitel 10, Vers 20. Der Mann, der in Johannes 9 von seiner Blindheit geheilt wurde, erwiderte, dass Jesus solche Anklage nicht schuldig sein könne, denn wenn er eine solche Sünde gewesen wäre, hätte Gott ihn nicht erhört und ihn nicht benutzt, um seine Augen zu heilen. Lesen wir die Verse Johannes 9, Verse 34 bis 41. Johannes 9, angefangen Vers 34. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Vers 36. Er antwortete und sprach: Herr, wer ist, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Und Jesus sprach in Vers 39: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Vers 40. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprach zu ihm: Sind wir denn auch blind? Und Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Jesus wurde beschuldigt, den Sabbat nicht richtig gehalten zu haben. Wann immer Jesus am Sabbat öffentlich jemanden heilte, warfen ihm die Pharisäer vor, das Sabbatsgesetz gebrochen zu haben. Zum Beispiel Markus 3, Verse 1 bis 6. Markus 3, Vers 1. Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihm am Sabbat heilen würde. Warum? Wie immer. Damit sie ihn verklagen könnten. Vers 3, und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber schweigen und schwiegen still. Vers 5, und er sah sie ringsum und mit Zorn betrübt über ihr ehrenstarrtes Herz. Und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Und dann was? Vers 6. Die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihm umrächten. Jesus entgegnete: Er wirke genauso wie sein Vater. Eine Antwort, die den religiösen Führern nicht gefiel. Johannes 5, Vers 16 bis 18. Johannes 5, Vers 16. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. Vers 18. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat, was ihrer Meinung nach, brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Den Sabbat zu brechen, wäre eine Sünde gewesen. Aber brach Jesus tatsächlich das Sabbatgesetz? Gott hat den Sabbat von Anfang an zur Erhaltung bestimmt, wie in 2. Mose 20 konkret dargelegt wird. Und im Laufe der Zeit änderten sich jedoch die Ansichten über den Sabbat. Zur Zeit Jesu hatte die religiösen Führer belastende Regeln und Traditionen für die Einhaltung des Sabbats eingeführt und ihre eigenen Regeln geschaffen, die ihre Auffassung nach den Anweisungen Gottes ebenbürtig waren oder sie sogar noch übertrafen. Es war so schlimm, dass die Pharisäer Jesu Jüngern, als sie beim Gehen durch ein Feld Ehren ausrauften und aßen, vorwarfen, den Sabbat gebrochen zu haben, weil sie angeblich geerdet und gedroschen hatten. Lukas 6, Vers 1 und 2. Nein, Christus hat den Sabbat nicht gebrochen, sondern er kam, um ihn zu erfüllen, mit dem eigentlichen Sinnegehalt anzufüllen und zu verdeutlichen. Er kam, um das Gesetz und damit auch den Sabbat herrlich und groß zu machen. Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Matthäus 5, angefangen Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Er hielt Gottes Gesetz, nicht die menschliche Auslegung davon. Und das erzürnte die Pharisäer, denn er brach ihre Gesetze. Und sie planten, wie sie ihn töten könnten. Doch Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun, nicht um den von Menschen gemachten religiösen Regeln zu folgen. Und genau wie heute begeht die Welt heidnische Feiertage. Und wir beteiligen uns daran nicht, da sie nichts mit Gott und seinen heiligen Tagen zu tun haben. Und den Sabbattag lehnt die Welt ab. Natürlich war es Christus, der den Sabbat einführte. Und er heilte am Sabbat, um Menschen zu helfen, Gott zu verherrlichen. Und sie daran zu erinnern, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Markus 2, Vers 27. Jesus zeigte Gottes Güte, offenbarte die Herzensschärfe der Pharisäer und gab einen Einblick in die vollständige Heilung von der Sünde, die bald durch sein Opfer möglich werden würde. Er starb für jeden einzelnen von uns, damit jeder von uns Vergebung erlangen kann vorausgesetzt, wir bereuen unsere Sünden und nehmen sein Opfer an. In unserer Broschüre Jesus Christus, ein großes Geheimnis, sagen wir Folgendes. Christus beging keine Sünde. Er übertrat niemals Gottes Gesetz. Wir lesen, dass kein Betrug über seinen Lippen kam. Wir lesen, dass er keine Verbrechen gegen irgendjemanden begangen hat und dass er nun um Umsehend willen zu den Gesetzesübertretern gezählt und als Verbrecher angesehen wurde, sodass er für uns sogar zur Sünde wurde. Wegen uns kam er im sündigen Fleisch. Aber es steht eindeutig fest, dass er niemals sündigte und gegen Gottes Gesetz verstieß. Von der Webseite godquestions.org über die Verfahren gegen Jesus und auch aus unserer Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, besagt es: In der Nacht seiner Verhaftung wurde Jesus vor Hannas, Kaiphas und einer Versammlung religiöse Führer, den Sanhedrin, gebracht. Danach wurde er vor Pilatus, den römischen Statthalter, gebracht, zu Herodes geschickt und wieder zu Pilatus zurückgebracht, der ihn schließlich zum Tode verurteilte. Das Verfahren gegen Jesus bestand aus 6 Teilen. 3 Etappen vor einem religiösen Gericht und 3 Etappen vor einem römischen Gericht. Jesus wurde von Hannas, dem ehemaligen Hohepriester, angeklagt. Es war nicht einmal ein offizielles Verhör, sondern eher ein privates. Hannas hatte keinerlei rechtliche Befugnis, überhaupt ein solches Verhör durchzuführen, tat es aber, um Beweise für eine Anklage gegen ihn zu sammeln, da Kaiphas, der damalige Hohepriester, und der Sanhedrin ihn noch nicht angeklagt hatten. In diesen kirchlichen Prozessen wurde er der Gotteslästerung angeklagt, da er behauptete, der Sohn Gottes, der Messias, zu sein. Matthäus 26, Verse 59 bis 66. Matthäus 26, Vers 59. Da lesen wir: Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten 2 herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Vers 62, und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Vers 64. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weitere Zeugen? Sehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Vers 66. Was meint ihr? Und sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Doch er befand sich schon einmal in dieser Situation, als die Juden ihn wegen Gotteslästerung steinigen wollten. In Johannes 10, Verse 31 bis 39. Johannes 10, Vers 31. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Und Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Und weil du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Und Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, Psalm 82, Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Vers 37, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf dass ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Dann Vers 39, da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen. Aber er entging ihren Händen. Die Verfahren von vor den jüdischen Autoritäten, die religiösen Verfahren, zeigten, wie sehr die jüdischen Führer ihn hassten, da sie viele ihrer eigenen Gesetze fahrlässigen, missachteten. Aus jüdischer Sicht waren mehrere Rechtsverstöße mit diesen Verfahren verwickelt. Nummer 1. Während der Festzeit durfte kein Verfahren stattfinden. 2. Jedes Mitglied des Gerichts musste einzeln über Verurteilung oder Freispruch abstimmen. Doch Jesus wurde durch Zuruf verurteilt. Nummer 3. Bei Verhängung der Todesstrafe musste eine Nacht vergehen, bevor das Urteil vollstreckt wurde. Es vergingen jedoch nur wenige Stunden, bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Nummer 4. Die Juden hatten keine Vollmacht, jemanden hinzurichten. Nummer 5. Nachts durfte kein Verfahren stattfinden, doch dieses Verfahren fand vor dem Morgengrauen statt. Nummer 6. Dem Angeklagten musste ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt werden. Jesus hatte jedoch niemanden. Und 7. Dem Angeklagten sollten keine selbstbelastenden Fragen gestellt werden. Jesus hingegen wurde gefragt, ob er der Christus sei. Der Sanhedrin verhaftete und verurteilte Jesus zum Tode, hatte jedoch nicht die Vollmacht, ihn hinzurichten, obwohl sie später Stephanus steinigten. Sie brachten Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, der die rechtliche Vollmacht hatte, ihn hinzurichten. Der Sanhedrin wollte Pilatus überzeugen, dass Jesus des Hochverrats schuldig war, da er behauptete, König zu sein. In Johannes 19, Vers 12. Die Verfahren vor den römischen Behörden begannen mit Pilatus, nachdem Jesus von den Juden geschlagen worden war. Und die gegen ihn erhobenen Anklagen unterschieden sich stark von denen in seinen religiösen Verfahren. Ihm wurde auch Anstiftung zum Aufruhr und Verbot der Steuerzahlung vorgeworfen. Pilatus sah keinen Grund, Jesus zu töten, und schickte ihn zu Herodes. Herodes ließ Jesus verspotten, wollte aber die politische Verantwortung vermeiden und schickte ihn zurück zu Pilatus. Und dies war das letzte Verfahren, da Pilatus versuchte, die Feindseligkeit der Juden zu besänftigen, indem er Jesus geißeln ließ. Die römische Geißel war eine schreckliche Auspeitschung, die das Fleisch vom Rücken des Bestraften abtrennen sollte. In einem letzten Versuch, Jesus frei zu bekommen, bot Pilatus an, den Gefangenen Barabbas zu kreuzigen und Jesus freizulassen, doch ohne Erfolg. Die Menge forderte die Freilassung Barabbas und die Kreuzigung Jesu. Pilatus gab ihre Forderung nach und übergab Jesus ihrem Willen. Die Verfahren gegen Jesus stellen die ultimative Behörnung der Gerechtigkeit dar. Und Jesus, der unschuldigste Mensch der Weltgeschichte, wurde für schuldig befunden und zum Tode durch Kreuzigung verurteilt. Also genau die Dinge, deren Christus beschuldigt wurde, waren die Ankläger selbst schuldig. Und sogar noch mehr. Sie waren Betrüger, Gotteslästerer, Verräter, Rebellen, Lügner und Mörder. Und sie waren Werkzeuge Satans. Das ist der Mann, zu dem wir alle aufschauen, wie wir alle sein wollen und dem wir alle nacheifern wollen. Und er hat durch sein Opfer unser Leben gerettet. Epheser 5, Verse 1 und 2. Epheser 5, Vers 1. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Was lieben Sie am meisten? Und wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen das genommen würde? Satan weiß es. Und er wird uns genau in diesen Dingen auf die Probe stellen. Das hört sie nicht auf. Aber Gott ist stärker und lässt nicht zu, dass Dinge geschehen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. So wie Christus den Eifer und die Hingabe hatte, ganz nach dem Willen Gottes des Vaters weiterzumachen, im Wissen, dass Gott ihn auf jedem Schritt seines Weges begleitete, so müssen auch wir dasselbe tun und auf dieselbe Weise glauben. Lieben wir Christus? Betrachtet er uns als seine Freunde? Wenn wir wirklich sein Freund sein wollen, verlangt er dies von uns. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Kapitel 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der mit Christus verglichen werden könnte. Kein Mensch auf Erden kann diese Welt zu einem besseren Ort machen. Oder kann dieses Land wirklich wieder groß machen? Es gibt keinen Menschen auf Erden, den wir wählen könnten. der etwas bewirken würde, der Gottes Gesetz in vollem Umfang befolgt. Egal wie man es betrachtet, man wählt etwas Böses. Wir mögen uns in unserer heutigen Zeit ein besseres Land und eine bessere Welt wünschen, eine bessere Wirtschaft, bessere Lebensbedingungen, ein Leben in Frieden und ohne Sorgen. Aber wir wissen, dass diese Zeit zu Ende gehen wird. Solange Satan diese Welt regiert, ist die zerstörerische Zukunft unausweichlich. Wir hören ständig von zerstörerischen Waldbränden zum Beispiel, die uns nur einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was noch kommen wird. Wenn die ganze Welt betroffen ist, ein Drittel der Welt wird verbrannt werden. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Ein Drittel der Welt, Offenbarung 8,7. Aber lesen wir jetzt Matthäus 24, Verse 4 bis 13. Matthäus 24, angefangen Vers 4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegesgeschrei, seht zu und ihr erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Vers 7. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werde Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Vers 10. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Vers 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Es wird viel Täuschung und Kriege geben. Und viele werden über unsere Ankündigungen für diese kommende Zeit verletzt und empört sein. Heute fühlen sich viele von den Lehren Christi und den Aussagen der Bibel zu Homosexualität, dem Verzehr unreinen Fleisches und der Einhaltung des Sabbats und seiner Feiertage gekränkt. Viele fühlen sich auch durch die Art und Weise, wie wir ihn anbeten sollen, zu nahe getreten, da die Mehrheit ihn auf die falsche Weise anbeten. Weihnachten, Ostern und so weiter. Gleichzeitig hören wir die Frage: Was würde Jesus tun? Nun, was sagt er uns in der Bibel, was wir tun und was wir lassen sollen? 5. Mose 12, Vers 1. Dies sind die Gebote und Rechte, die ihr halten sollt, dass ihr danach tut im Lande, das der Herr, der Gott, deine Väter, dir gegeben hat, es einzunehmen, solange ihr auf Erden lebt. Vers 4. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, so nicht dienen. Vers 8. Ihr sollt es nicht so halten, wie wir es heute hier tun, ein jeder, was ihm recht dünkt. Vers 28. Siehe zu und höre auf alle diese Worte, die ich dir gebiete, auf dass dir es wohlgehe und deinen Kindern nach dir ewiglich. Weil du tust, was recht und wohlgefällig ist vor dem Herrn, deinem Gott. Wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie verteidigt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Ebenso will auch ich es tun. Vers 31. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Es wird wieder passieren. Epheser, Kapitel 4, Verse 17 bis 24. Epheser 4, angefangen, Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Vers 19. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Vers 23. Erneut euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir müssen uns ändern und aus der Welt herauskommen, wie wir es zu Anfang dieser Predigt Römer 12 gelesen haben. Nicht Teil dieser Welt zu sein bedeutet, sich nicht an den falschen Dingen zu beteiligen, die gegen das verstoßen, was Christus lehrt und immer noch lehrt. Ja, viele fühlen sich dadurch angegriffen, genau wie damals, als er ein Mensch auf dieser Erde war. Und genau wie ich zu Beginn der Predigt sagte, werden wir für unseren Glauben um Christi Willen gehasst werden. Denn er glaubte dieselben Dinge, die wir auch glauben. Zum Schluss Johannes 15, Verse 18 und 19. Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die neue Genfer Übersetzung 2011 sagt folgendes in Vers 19: Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Christus musste stets wachsam und konzentriert sein gegenüber den Menschen, die um ihn herum waren. Seine engsten Freunde und seine Familie wandten sich gegen ihn. Doch das hielt ihn nicht davon ab, Gottes Werk zu tun, das ihm der Vater zu tun gegeben hatte. Nichts entzog sich jemals seiner Kontrolle, denn er hatte eine Mission zu erfüllen, was sein Vater von ihm erwartete. Und er war absolut zuversichtlich, dass er sie vollenden würde. Das ist auch unsere Mission. Hat er auch so großes Vertrauen in uns? Christus hat es für uns getan. Er starb für sie und mich, damit wir gerettet werden können und die Möglichkeit haben, Mitglied seiner Familie zu sein, wie er zu sein, Gott zu sein. Sein Ziel ist auch unser Ziel. Sein Ziel für uns ist es, bis zum Ende zu überwinden, in Gottes Reich zu sein, mit Christus zu herrschen. Und nichts ist wichtiger als das.